Schräglesen.
Hoch 2. Die Bücherdiskussion.
Herzlich willkommen zu dieser preisverdächtigen Ausgabe von Schräglesen hoch 2, dem Podcast von schräglesen.de. Zwei Buchliebhaber, zwei Bücher, zweimal 15 Minuten Diskussion, ob sich das Lesen wirklich lohnt. Am Mikrofon begrüßt euch Thilo Körting
und Lara Lorenz.
So, bevor wir zum Thema kommen, einige technische Vorbemerkungen. Das letzte Mal haben wir viele Fragen bekommen, woher wir eigentlich so ein großartiges Studio her haben. Das haben wir jetzt nicht mehr, weil Lara sich trotz Brexit oder vielleicht gerade deswegen erstmal nach England absetzen wollte. Und auch ich bin gerade unterwegs und habe mir ein leerstehendes Zimmer genommen. Und deswegen klingt das hier auch alles ein bisschen anders als beim letzten Mal. Aber jetzt kommen wir endlich zu den Büchern. Und weil wir Anfang Oktober haben, dachten wir uns, suchen wir uns was aus der Shortlist des Deutschen Buchpreises raus. Wird ja immerhin demnächst verliehen. Auch in der Hoffnung, dass wir hier auch schon den richtigen Tipp auf den Sieger abgeben. Lara, wie verfolgst du denn dieses Preisgeschachere vor der Frankfurter Buchmesse? Ist das ein Thema für dich?
Ja, natürlich. Aber ich habe nur die beiden Bücher gelesen, die wir jetzt besprechen, vor allem so ein bisschen aus Zeitgründen. Aber ich habe mir ein paar Radiogespräche angehört von Literaturmenschen, die vor allem die Shortlist besprochen haben. Und ich weiß, dass du alle Bücher auf der Shortlist gelesen hast und bin ein bisschen gespannt.
Nee, das habe ich nicht. Ich habe sie nicht ganz gelesen, aber ich habe alle reingelesen.
Okay, ich bin ein bisschen gespannt, was du sagst. Ich habe nämlich noch Schlafende Sonne angelesen und es nach ungefähr 4 Seiten wieder weggelegt und entschieden, dass ich das, wenn überhaupt,
hab ich's weitergeschafft.
Ja, irgendwann mal mit sehr, sehr viel mehr Ruhe lesen muss. Aber ja, ich war nicht so überzeugt von den ersten paar Seiten. Ich fand sie sehr anstrengend und kompliziert.
Aber hast du dann quasi schon geguckt, was so auf den Büchern draufsteht und was da gerade so im Fokus steht bei den ganzen Juries?
Ja, ich fand sie von den Themen tatsächlich eigentlich alle ziemlich ansprechend. Mich würde auch der Roman Die Hauptstadt interessieren, wo es ja um Brüssel geht, was ich mit EU,
ein bisschen lustig, ja,
mit EU-Themen gerade ziemlich spannend finde. Und ich mochte auch die Idee von dem, ich glaube, das heißt das Floß der Medusa, was ja auf dieses Gemälde anspielt, das es wirklich gibt. Da fand ich auch die Idee sehr spannend. Ja, ich finde, ohne sie gelesen zu haben, es klingt nach einer ganz guten Auswahl. Und nur, um schon mal so ein bisschen zu spoilern, die Bücher, die wir gelesen haben, haben mir beide ziemlich gut gefallen.
Oh, okay, das ist ein großer Spoiler. Also ich muss ja sagen, ich habe erst so seit ein paar Jahren gucke ich immer so Longlist, was geht denn so ab, weil heißt ja immer so, die 20 besten Bücher des Jahres sollen das sein. Sind sie, glaube ich, auch. Es sind alles ziemlich gute Bücher, würde ich jetzt mal behaupten, ohne jetzt alle gelesen zu haben. Habe in viele reingelesen, aber halt nicht in alle. Aber irgendwie fand ich es dieses Jahr ehrlich ein bisschen langweilig. Ich habe so drauf geguckt und ich dachte mir so, naja, irgendwie, das sind alles so Namen, die man halt sowieso schon kannte, alles so Leute, die eh schon mal nominiert waren und Verlage, die schon mal irgendwie nominiert waren mit ihrem Spitzentitel des Jahres. Das fand ich alles so ein bisschen, ja, weiß nicht mehr, hatte so das Gefühl, war so ein bisschen vorhersehbar. Und auch von den Themen, da musste natürlich dieser Luther-Roman von Zeymoglu drauf und ja, klar, in Zeiten des Brexit muss natürlich auch der EU-Roman drauf und Flüchtlinge, da muss natürlich auch noch ein Buch drauf. Also das hat mich so ein bisschen gelangweilt dieses Jahr, ehrlich gesagt. Deswegen weiß ich nicht, normalerweise kriege ich da immer schon, wenn die Longlist rauskommt, so ein bisschen Euphorie. Frankfurter Buchmesse geht bald los, Bücherherbst und so, voll am Start. Aber dieses Jahr habe ich so gedacht, irgendwie. Aber liegt vielleicht auch an mir, dass ich es jetzt einfach schon ein paar Mal zu oft gemacht habe, dass man da inzwischen einfach denkt, again, schon wieder alles dasselbe, weiß ich nicht.
Ja, vielleicht steckst du einfach ein bisschen zu tief in der ganzen Bücherszene drin.
Ja, würde ich jetzt gar nicht mal so behaupten. Ich frage mich manchmal ganz ehrlich, und du hast ja gesagt, du hast schon Gespräche gehört, wie die das dann eigentlich jedes Jahr machen. Die machen das ja schon ein paar Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte länger als ich. Also so ein Hubert Winkels, der ist ja Jury-Urgestein und deswegen meckert er auch rum, dass er findet es ja blöd, dass es jedes Jahr eine neue Jury gibt für den Buchpreis. Ich weiß nicht, ob er einfach bloß traurig ist, dass er nicht mehr mitmachen darf.
Vielleicht liegt es daran.
Aber ja, ich möchte jetzt hier niemanden übel nachreden. Aber ja, der steckt natürlich noch viel mehr drin und er trotzdem schafft es, sich offensichtlich jedes Jahr aufs Neue zu begeistern. Also das finde ich faszinierend, weil wie gesagt, dieses Jahr habe ich so ein bisschen gedacht, schnarch. Obwohl es gute Bücher sind, ne? Das möchte ich jetzt ja gar nicht in Abrede sprechen. Aber man dachte nicht so, was ist das denn da auf der Liste? Mein Gott, ich fall vom Hocker.
Ja, das ging tatsächlich sogar mir so, dass ich mir dachte, okay, Suhrkamp Verlag dreimal ist irgendwie ein Verlag, den man kennt. Und irgendwie Poschmann war schon mal für Preise, also war für Preise nominiert, hat Preise gewonnen. Falkner war nominiert und finde ich sowieso nicht so gut, deswegen.
Ja, ja, wir haben ja letztes Jahr an anderer Stelle schon mal über Apollokalypse gesprochen. Ja. Und, ja, ja, spezielles Buch, sag ich mal so.
Ich konnte es nicht leiden.
Ich fand's spannend, aber ja, wie gesagt, speziell.
Ja. Ja, sehr speziell.
Gut, aber bevor wir uns jetzt hier weiter verquatschen, wollen wir nach dem ersten Eindruck vielleicht mal auch ins erste Buch schauen. Wir haben uns zwei Bücher von der Liste ausgewählt. Lara hat es ja schon gesagt, der erste Titel ist Die Kieferninsel von Marion Poschmann. Ich habe sie ja vergangenes Jahr als Lyrikerin kennengelernt, da war sie mit ihrem Band Geliehene Landschaften für den Leipziger Buchpreis nominiert. Da gibt es ja auch einen Artikel auf dem Blog, da könnt ihr dann nochmal nachschauen und nachlesen. Und da hat sie sich auch schon so ein wenig nach Japan orientiert. Dazu Geliehene Landschaften kommt ja aus der japanischen Landschaftsgestaltung. Es gibt auch einen Teil über Kyoto. Und dorthin reist dann auch dieser Roman. So ein bisschen traumtänzerisch begibt sich dort Gilbert nach Japan und wandelt dort auf den Spuren des berühmten Dichters Basho. Und dort will er sich auch selber wiederfinden nach zahlreichen Enttäuschungen und weil er einen jungen Japaner vom Selbstmord abhalten möchte. Du hast eine Stelle rausgesucht, wie das klingt. Vielleicht kannst du uns das schon mal zu Gehör bringen.
Genau, Gilbert und Yosa, der Japaner, den er da zwischendrin aufgabelt, reisen in einen Selbstmörderwald in Japan, den es auch tatsächlich gibt. Und ja genau, so hört sich das dann an. Gilbert vertiefte sich in die verschiedenen Grüntöne, während er mit den beiden Taschen über Äste und Farnkraut stolperte. Supermarktgrün. Das feine Grün eines Kopfsalats, das glatte Grün polierter Äpfel, das herbe Spinatgrün, zartes Fenchelgrün. Sportliches Zahnpastagrün, biederes Ostergrasgrün. Er wollte sich schwankendes Laub vor Augen in verfeinerter Unterscheidung üben, sich an den Nuancen erfreuen, einzelne Töne aus der Erinnerung nach den Wasserfarbnäpfchen seines Schulmalkastens bestimmen, Giftgrün, Malachitgrün, Gelbgrün, Französischgrün, wenn in den Bäumen der Wind mischte und trennte, die Farben flüchtig und unbestimmbar machte.
Ja, ich fand ja sowieso, also es sind ziemlich viele, ziemlich gute Beschreibungen, würde ich sagen, aber würdest du denn meinen?
Ja, das war, glaube ich, die Sache, die mir vielleicht am besten gefallen hat, so die ganze Sprache und wie sie schreibt und wie sie auch Natur beschreibt. Ich bin ein sehr großer Fan von guten Naturbeschreibungen und gute Naturbeschreibungen sind gar nicht so einfach zu finden, aber in dem Buch gibt es wirklich ganz, ganz viele davon und das hat mir super gut gefallen.
Ja, da hat man halt auch gemerkt, dass sie halt Lyrikerin
absolut
ist.
Absolut.
Und deswegen natürlich auch, also sie finden halt genau den richtigen Ton, um Sachen auch irgendwie dicht, trotzdem umfassend zu beschreiben. Ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal hat mich dieses Japan, das sie da beschreibt, das fand ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt.
Echt, warum?
Das wirkte so, ich weiß nicht, das wirkte manchmal so ein bisschen arg mit touristischem Blick betrachtet. Ich glaube natürlich, dass das irgendwie so auch die Absicht war, weil sie natürlich die Sichtweise von diesem Gilbert einnimmt, aber manchmal war das so ein bisschen, es klang so ein bisschen arg nach Klischee irgendwie und das fand ich so ein bisschen seltsam, so was Exotistisches und man guckt so drauf, und ja, die Japaner, die tragen immer Anzüge und wenn sie rausgehen aus ihren klimatisierten Büros, dann tragen die diese Handtücher, damit sie nicht zu sehr schwitzen, das ist so, okay. Weiß ich nicht, ob das jetzt so verallgemeinernd stimmt.
Also ich war auch noch nie in Japan, deswegen auch keine Ahnung, ob das stimmt. Aber ich habe das so wahrgenommen, als dass es sehr die Sicht von Gilbert ist. Und Gilbert Silvester, ich konnte den Protagonisten nach den ersten drei Seiten schon überhaupt nicht ausstehen und dachte mir so, toll, ein Buch mit meiner absoluten Hass-Protagonistenform und zwar der mittelalte, weiße, europäische Mann, der in einer Midlife-Crisis steckt und irgendwie versucht, sich selbst zu finden. Und war so ein bisschen so, Meistens finde ich solche Bücher dann gar nicht so gut. Und ich mochte Gilbert auch bis zum Schluss nicht. Aber das war, glaube ich, also habe ich so als sehr konsequente Charakterisierung von seiner Person wahrgenommen. So dieses Arrogante, sich durch Japan bewegen und er ist da jetzt 5 Tage in Japan, aber er erklärt dem jungen Japaner Yosa die japanische Kultur und er weiß auch, wie Japan funktioniert und er weiß auch, dass jetzt alle Japaner Anzüge tragen und eben Frottee-Handtücher benutzen. Und ich finde, dass es einfach sehr zu seiner Person gepasst hat, wie sein Blick auf Japan war.
Ja, ich fand es dann aber trotzdem komisch, weil es ist ja so eine Art allwissender bezogener Erzähler. Also es erzählt ja quasi nicht Gilbert selbst. Es gibt zwar manchmal diese Briefstellen, aber da wird das ja wenig gemacht, sondern passiert tatsächlich in diesen Stellen, wo er rumläuft.
Aber es ist ja trotzdem seine Perspektive, oder? Ich hatte schon das Gefühl, dass es meistens so ein sehr nah an Gilbert dran sein und ihm so über die Schulter gucken ist.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem fand ich es irgendwie so, an manchen Stellen fand ich es ein bisschen zu viel einfach. Hat mir so ein komisches Gefühl gegeben. Und ich ich habe jetzt gerade diese Briefe schon erwähnt, die fand ich auch irgendwie nicht so konsequent genug. Die tauchten auf einmal so auf und man muss dazu sagen, er ist, bevor wir jetzt über die Briefe reden, vielleicht noch ein bisschen mehr zur Handlung. Er wacht auf eines Morgens und das ist total absurd, darüber können wir gleich nochmal sprechen, und hat das Gefühl, dass seine Frau ihn betrogen hat. Es gibt, glaube ich, überhaupt keinen Beweis. Es gibt überhaupt keinen Beweis. Und deswegen ist er total bockig. Man muss wirklich sagen, bockig. Und fliegt nach Tokio, weil er bockig ist.
Und man muss ja auch sagen, dass er die ganze Zeit sie dafür verantwortlich macht. Dass er meint, er ist in diesem blöden Japan, wo er eigentlich nie hin wollte, nur weil sie ihn betrogen hat. Und also es ist absolut absurd, die Ausgangssituation.
Genau, und irgendwann fängt er ja an, Briefe zu schreiben und irgendwie... wusste immer nicht, was ich mit diesen Briefen anfangen soll. Die wirkten irgendwie so...
Ja, ich glaube, das mit den Briefen war so das Ding, womit ich ein bisschen ein Problem hatte, war, dass ich die Sache mit Mathilda, also seine Frau heißt Mathilda, die er da verlässt, dass sich das ja so sehr durch das ganze Buch zieht, dass er irgendwie am Anfang wegen ihr wegfliegt, dann sauer auf sie ist, dann irgendwie doch ins Nachdenken kommt, ihr die Briefe schreibt und ja auch immer mal wieder einen Moment her so aus ihren Beziehungen denkt. Und ich mir manchmal dachte so... Naja, ihr wirkt nicht so glücklich zusammen. Also alles, wovon du erzählst und woran du dich erinnerst, ist, dass ihr zusammen im Urlaub wart und euch gestritten habt und sie dir die ganze Zeit auf die Nerven gegangen ist. Und trotzdem scheint sie so diese Konstante zu sein und diese Ehe auch diese Sache zu sein, die er halt irgendwie wieder hinkriegen will, wo ich mir dachte, naja, aber ist es überhaupt so eine gute Idee, sich so auf sie zu irgendwie fixieren und das wieder hinzukriegen? Weil so richtig, wie das Wahre, wirkt das jetzt nicht.
Ja, das stimmt. Allerdings muss ich natürlich auch, man hat das Gefühl, er kann halt nicht alleine. Das merkt man ja ganz, ganz am Anfang, wenn er schon erzählt, warum er eigentlich, also er hat ja so ganze Zeit schon Krise irgendwie, weil er nicht so vorankommt, wie er es gerne hätte. Und sie hat irgendwie voll den Plan oder zumindest kann sie sich fokussieren und kommt vorwärts. Und
sie ist ja, also sie ist beruflich ja auch einfach erfolgreicher als er. Also er ist ja so einer von diesen Akademikern, er ist Kulturwissenschaftler und hat es irgendwie nie so richtig geschafft, sich durchzusetzen und hängt jetzt irgendwo als Privatdozent mit Schwerpunkt auf Bartforschung, was ja auch wieder so ein bisschen eine schräge Sache ist, fest und weiß genau, dass er es nicht weiter schaffen wird. Und sie ist irgendwie erfolgreiche Lehrerin und bildet irgendwie Lehrämtler noch mit aus. Und ja, es läuft bei ihr und er hat das Gefühl, sehr ungenügend zu sein daneben.
Ja, vor allem fand ich es interessant. Ich fand das Gefühl, so beide Berufe würden wahrscheinlich objektiv betrachtet auf einem Level stehen. Aber trotzdem ist ihr Handeln mehr anerkannt, weil das, was sie macht, macht sie halt gut. Und bei ihm wirkt es halt immer so ein bisschen, er kriegt keine Anerkennung. Weil es, glaube ich, auch immer nicht mit genug Herzblut macht. Also er steckt da nicht genug rein.
Ja, ich habe auch das...
Und man hat dann immer das Gefühl... Sorry, red du erst.
Okay, ich habe immer das Gefühl, er gibt für alles immer die Verantwortung ab. Er gibt die Verantwortung dafür ab, dass er schlecht in seinem Beruf ist, weil er sagt, er hat nicht den richtigen Hintergrund und er hat es halt irgendwie... er hat es irgendwie halt den Moment verpasst und es liegt eigentlich gar nicht an ihm. Er wusste nur nicht, wie es läuft. Und es liegt auch nicht an ihm, dass diese Beziehung scheitert, sondern sie hat ihn halt betrogen. Und es liegt auch nicht an ihm, dass er jetzt in Japan rumreist, sondern er muss halt mit diesem Yosa mit. Und er gibt für alles immer die Verantwortung ab. Dabei ist es sehr, sehr offensichtlich, dass es halt nicht an den anderen Leuten liegt, sondern einfach an ihm.
Ja, ja, deswegen, die Begründung fand ich auch groß. Ich habe nicht den richtigen Hintergrund, wo ich persönlich natürlich auch lache, wenn ich denke, wer hat schon den richtigen Hintergrund? Also das kann ja keine Begründung sein.
Vor allem ist er halt irgendwie weiß und männlich und kommt aus Deutschland. Also ich glaube, es gibt Leute, die Probleme mit ihrem Hintergrund haben, aber das ist nicht er vermutlich.
Ja, also man kann jetzt ja nicht behaupten, dass nur wer Professoreneltern hat, auch selbst Professor wird. Das ist ja absurd. Aber man hat dann deswegen das Gefühl, und deswegen glaube ich, hängt er auch so an Mathilda, er braucht andere Menschen, auch allein um sich selbst zu definieren. Und deswegen sucht er sich, glaube ich, auch diesen jungen Japaner, den Yosa, weil er braucht eine Aufgabe. Er braucht irgendjemanden, zu dem er Bezug aufbauen kann, weil er für sich alleine irgendwie nicht sein kann. Das ist irgendwie ganz faszinierend, so von der Figurenzeichnung halt tatsächlich.
Lass uns mal nochmal über Yosa reden. weil ich den ja eigentlich viel spannender fand als Gilbert.
Mit seinem angeklebten Bart?
Ja, mit seinem angeklebten Bart. Das die erste Sache, die man tatsächlich so richtig über Jose erfährt, also nachdem man weiß, er hat halt versucht, sich umzubringen, ist, dass er sich immer einen Bart anklebt oder so tut, als ob er einen Bart hätte, weil er weiß, dass er deswegen vermutlich keinen Job findet, weil das halt in Japan ungepflegt, als ungepflegt gilt und ihn Arbeitgeber deswegen nicht einstellen und er aber dann alle Jobabsagen halt auf diesen Bart schieben kann. Und das war,
den er sich selbst anklebt.
Ja, das war eine Sache, wo ich mir dachte, dass ich Josa sehr, sehr sympathisch finde und er mir zwar irgendwo sehr leid tut, aber ja, ich mochte Josa ziemlich gerne, wobei es mir irgendwann so ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, wie sehr er sich Gilbert immer untergeordnet hat, weil Gilbert ja eigentlich faktisch überhaupt keine Autorität hatte, außer dass er halt irgendwie älter war und vielleicht, weil er irgendwie aus dem Westen kommt oder so, aber Gilbert redet ihm 3 oder 4 Mal irgendwie aus, sich jetzt das Leben zu nehmen, immer mit der Begründung, er finde diesen Ort nicht geeignet und deswegen sollten sie doch mal woanders hingehen. Und er macht das dann auch immer und macht diese Reise und schreibt irgendwie Gedichte, wenn Gilbert ihm aufträgt, Gedichte zu schreiben. Und ich fand das sehr lange irgendwie sehr anstrengend, weil ich mir dachte, hä, mach doch einfach dein Ding, du schuldest diesem Gilbert überhaupt nichts, du musst überhaupt nicht mit ihm unterwegs sein. Und dann gibt es ja auch den Punkt, an dem Josa verschwindet. Und das ist der Punkt, wo ich finde, dass der Roman richtig, richtig spannend wird, weil sich plötzlich die Frage stellt, ob Josa überhaupt wirklich existiert.
Genau, das habe ich mir gerade die ganze Zeit gedacht, weil man, also nicht mal nur das, man fragt sich, es fängt ja schon an, er wacht auf aus einem Traum, in dem seine Frau ihn betrogen hat und deswegen meinte, dass seine Frau ihn betrogen hat. Und das ist ja schon irgendwie so, wo man fragt, okay, wo ist denn jetzt hier die Grenze? Und ich habe tatsächlich am Ende des Romans das Gefühl gehabt, dass alles nicht echt war. Also selbst die Reise war nicht echt, hatte ich das Gefühl. Also, das muss man jetzt interpretieren. Man kann natürlich auch vorstellen, dass vielleicht bloß Josa irgendwie Einbildung war, weil er dann irgendwie auch nochmal so als geisterhafte Vision auftaucht und man das Gefühl hat, okay, er ist ja schon seit 10 Jahren tot und er ist ihm dann trotzdem irgendwie hinterhergelaufen. Deswegen hat er, glaube ich, auch so ein bisschen wenig Charakter. Weil wenn er eine echte Figur wäre, dann wäre das schade gewesen, dass er so wenig Charakter hat. Aber so ist er halt echt irgendwie wirklich nur Bezugspunkt und dass Gilbert da alles mögliche rein sich vorstellen kann. Beziehungsweise, ich weiß nicht, was du für ein Gefühl hattest, ob das jetzt eigentlich echt war oder nicht. Also ich fand das irgendwie total schräg am Ende des Buches und frage, okay, was ist jetzt eigentlich wirklich passiert?
Also ich glaube auch, dass es absolute Interpretationssache ist und man das nicht so richtig weiß. Ich habe das Ganze so wahrgenommen, dass diese Reise schon war, aber dass Gilbert einfach nicht so gut ist im Wirklichkeit und Traum auseinanderhalten. Und ich dachte dann am Ende, dass Josa vielleicht so ein bisschen so seine eigene selbstzerstörerische Seite ist, weil er ganz oft über Josa so Dinge gesagt hat, wie, weil Josa reist auch mit einem Buch, und zwar mit einem Suizidhandbuch. Und er irgendwann darüber denkt, ja, das ist ein Handbuch für Menschen, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, für absolute Versager. Und ich mir dann heute gesehen habe, dass ich mir als Notiz daneben geschrieben habe, aber genau das ist Gilbert doch. Und genau das, was er an Josa so sehr verachtet, ist eigentlich ja alles, was er an sich selbst verachtet, aber irgendwie nicht zugeben kann. Und ich hatte dann irgendwann das Gefühl, dass es vielleicht einfach seine eigene Verzweiflung ist, die sich quasi in dieser traurigen Bartanklebefigur manifestiert. Und dass er gar nicht selber merkt, wie nah er eigentlich an der Selbstzerstörung unterwegs ist, weil er das so von sich abkapselt. Und dass der Punkt quasi, an dem Josa verschwindet, ja auch so der Punkt ist, wo es für ihn so ein bisschen wieder bergauf geht und wo seine Krise sich so ein bisschen anfängt zu stabilisieren.
Ja, es ist ja auch eine Pilgerfahrt. Also er orientiert sich ja, weil du schon gesagt hast, er reist auch mit einem Buch. Gilbert hat ja diesen autobiografischen Essay von Basho, wie er erzählt, wie er quasi zu diesen Kieferninseln, um mal zu sagen, warum das Buch so heißt, Gilbert reist zu den Kieferninseln, wo auch Basho gereist ist, um seine Lyrik zu erneuern und quasi diesen berühmten Kiefernwald auf den Kieferninseln zu besuchen. Und dem will er irgendwie so nachkommen. Und da geht es natürlich dann auch darum, innere Einkehr und auch irgendwie sowas Altes abzustoßen. Insofern ist seine Interpretation, die ich jetzt noch gar nicht so gesehen hatte, eigentlich ziemlich clever zu sagen, okay, Josa ist so dieses Selbstzerstörerische in ihm, weil er offensichtlich steht er sich ja auch ganz oft selbst im Weg, was er dann quasi überwindet. Weil Josa verschwindet ja auch irgendwie so ganz plötzlich in der Menge und ja, ist dann einfach weg.
Genau, und auch wie sie sich kennenlernen, dass er einfach zufälligerweise an dem gleichen Bahnsteig steht und auch der Nachname Tamagotchi. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich ein
so unecht,
ja, geläufiger Nachname ist, aber Tamagotchi waren ja diese Spielzeuge, die man irgendwie in den 90ern oder so hatte, wo man sich halt um so ein kleines Tier auf so eine Art Mini-Gameboy gekümmert hat und ich mir beim Lesen nur dachte, das klingt nicht nach einem realistischen Nachnamen, das klingt nach einem japanischen Nachnamen wie jemand wie Gilbert Silvester, der einfach keine Ahnung von Japan hat, das sich vorstellen würde.
Und der ja auch sehr sprechend ist, weil er sich ja tatsächlich um Yosa wie um so ein Tamagotchi-Tier kümmert.
Genau.
Gibt ihm was zu essen und gibt ihm Schlafplatz. Genauso hat er, ich hatte den Tamagotchi, aber ich glaube, so hat man das gemacht mit diesen virtuellen
Ja, ich Haustieren. Hatte auch keins, aber ich glaube, dass es so funktioniert hat.
Ich habe immer bloß zugeguckt, also in Anführungszeichen zugeguckt.
Aber ich glaube, daran merkt man so ein bisschen, was ich an dem Buch nämlich mochte, war, dass es sehr humorvoll ist. Es hat zwar immer so ein bisschen einen makabren Humor, der so ein bisschen zwischen Tragik und Humor hin und her schwankt, aber ich musste sehr oft sehr viel lachen und lächeln, als ich dieses Buch gelesen habe, obwohl es ja eigentlich um sehr traurige Dinge geht.
Ja, weil es diese, gerade das, was du so meintest, diese Selbstmordabsicht immer so ein bisschen ins Absurde führt, so von wegen, das ist nicht der richtige Ort, um sich umzufinden. Okay, als ob es darum geht, beim Selbstmord den richtigen Ort zu finden oder so. Da geht es ja eigentlich um innere Gefühle und nicht um Äußerlichkeiten. Ich glaube, das macht auch so diesen Charme aus,
ja.
dieses Wankende zwischen halt, auch mit diesem Traum und Realen und dann auch dieses Humorvolle und dieses Melancholische, das ja die ganze Zeit so drunter liegt.
Ja, und ich hatte dann ganz kurz das Gefühl, dass es vielleicht so ein bisschen verharmlost, weil es ja, also ich meine, Suizid ist ja durchaus ein ernsthaftes Thema, dass es immer so ins Absurde gezogen wird, aber dadurch, dass ich dann am Ende eben das Gefühl hatte, dass es ja eigentlich Gilberts vielleicht eigene Selbstmordabsichten sind, die sich so ein bisschen da manifestieren, dachte ich dann wieder, naja, aber dann ist es halt einfach nur irgendwie eine Art, damit umzugehen und sich das selbst so ein bisschen wieder auszureden und dann war ich wieder ein bisschen versöhnt damit.
Ja, das stimmt. Noch ein letztes Wort. Wie fandst du die Haikus?
Oh ja.
Zwischendurch gibt es immer kleine Haikus, weil er natürlich auf Baschos Spuren reist und Basho ist nun mal einer neuere des Haikus gewesen, deswegen schreibt er selber auch Haikus. Wie fandst du die?
Ich habe tatsächlich zu den Haikus an sich gar keine so große Meinung, aber ich war ein sehr großer Fan davon, wie er sich immer selbst dafür bewertet hat. Also die Haikus, ich habe einfach keine Ahnung von Haikus, deswegen kann ich das nicht so richtig beurteilen, ob die jetzt gut oder schlecht waren. Ich fand sie immer so irgendwie eine nette Idee, das einzustreuen. Aber er guckt sich das immer danach an und denkt sich so, Mann, was für ein gutes Haiku ich da wieder geschrieben habe. Und das trifft die Stimmung hier so sehr und lobt sich selbst unglaublich, wobei er ihr eigentlich auch nichts mit irgendwie Lyrik am Hut hat. Das mochte ich sehr gerne an der Haiku-Sache.
Okay, und Fazit, was würdest du sagen? Das Buch empfehlenswert oder nicht?
Ich finde schon, dass es empfehlenswert ist. Ich finde nicht, dass es ein Buch ist, das man irgendwie gelesen haben muss, aber es ist irgendwie ein irgendwie sehr netter Take on dieser Mann in der Midlife-Crisis-Sache. Also so, dass ich sagen würde, kann man gut lesen.
Ja, ich würde auch sagen, wie gesagt, manchmal fand ich so diesen Blick auf Japan ein bisschen seltsam, aber das ist jetzt vielleicht auch ein persönlicher, sehr, sehr persönlicher Eindruck, weil insgesamt würde ich sagen, dieses Buch sehr gut handwerklich gemacht. Das ist gut geschrieben.
Ja.
Gerade diese Naturbeschreibung, da ist sie wirklich richtig stark. Haikus waren es mir persönlich manchmal ein bisschen zu viel tatsächlich. So gegen Ende hat sie so ein bisschen komisch gehäuft. Das fand ich dann seltsam. Aber insgesamt halt dieses Wechselspiel zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen diesem Humorigen und diesem Melancholischen, das ist halt sehr, sehr gut gemacht. Und deswegen ist es ein gutes Buch. Aber ich gebe dir natürlich recht, es ist jetzt nicht das Buch, das ist die Erkenntnis, deswegen muss ich das gelesen haben. Genau. Die Kieferninseln von Marion Poschmann erschienen bei Suhrkamp. 168 Seiten, kosten 20 Euro. Der nächste Titel kommt vom Suhrkamp Verlag. Wir haben ja schon gesagt, dass er dieses Jahr ziemlich gut vertreten ist auf dieser Shortlist, hat offensichtlich ziemlich gut gearbeitet in diesem Jahr, zumindest was Buchpreis angeht. Aber der folgende Titel ist eben auch mein Favorit und deswegen müssen wir den hier auch nochmal durchdiskutieren. Es geht um das Romandebüt der Theaterautorin Sascha Mariana Salzmann mit dem Titel Außer sich. Und wenn ich diesen Roman jetzt einordnen müsste, dann hätte ich schon ganz große Probleme. Es ist irgendwie Familienroman, es ist Entwicklungsroman, es ist politischer Roman, es ist auch queer. Aber versuchen wir mal ein bisschen vielleicht die Handlung aufs Kürzeste, man merkt ja schon, es ist ganz schön viel drin, aufs Kürzeste zusammenzufassen. Es geht um die junge Alissa oder auch Ali genannt, die auf der Suche nach ihrem verschollenen Zwillingsbruder von Deutschland in die Türkei reist. Dabei erinnert sie sich auch an die Familiengeschichten, die bis ins revolutionäre Russland reichen, also Russland 1917. Aber auch in der Gegenwart gibt es ganz viel Revolution im Gezi-Park der Türkei zum Beispiel, in Istanbul und auch zwischen diesen Geschlechtern und Geschlechtsbestimmungen. Und genau so klingt dann ihre Suche. Ali schaute in Antons Gesicht neben sich und lächelte. Und Anton lächelte in exakter Spiegelung zurück. Sie bewegte ihren kleinen Finger auf dem Sofapolster auf ihn zu in der Hoffnung, seinen Finger zu finden. Schaute aber nicht weg, hielt ihn mit ihrem Blick an der Decke fest. Da zuckte etwas in Antons Gesicht. Ein Kristall löste sich aus der Fassung des Lüsters, der sein und ihr Gesicht im Spiegel verzerrte und fiel runter, direkt in das Wodka-Glas in Alis Hand. Sie fuhr hoch, starrte auf den grünen Stein in der klaren Flüssigkeit, schwenkte das Glas, nahm einen Schluck und legte den Kopf wieder zurück. Kein Anton im Spiegel, kein kleiner Finger neben ihr auf dem Polster. Sie beobachtete den Raum durch die Spiegelung an der Decke, ohne zu blinzeln. Oh, ja, so klingt das. Ziemlich schön, finde ich. Das ist eine spannende Stelle. Da sind wir in so einem Club und da fängt schon ein bisschen an. Aber ich will nicht vorgreifen. Ich frage jetzt Lara mal ganz tendenziös, wie begeistert warst du denn von diesem Roman?
Tatsächlich war ich auch sehr begeistert davon. Ich habe, ich war noch unterwegs, also auf Reisen, als ich den gelesen habe und habe ihn trotzdem irgendwie in 3 Tagen oder sowas gelesen, weil ich dann einfach sehr viele Kaffee- und Lesepausen einlegen musste. ja, doch.
Wenn du wissen wolltest, wie es weitergeht.
Ja, es ist ein sehr guter Roman, es ist ein sehr, sehr spannender Roman. Also mir hat sehr, sehr viel daran gefallen.
Also ich bin halt, ich habe es ja schon angedeutet, dass da so viel passiert.
Oh ja.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Buch im Katalog gesehen und als wir überlegt haben, okay, welche Bücher, oder war die Longlist noch nicht raus und wir haben wegen was anderem überlegt, welche Bücher wir raussuchen. Und da stand dieses Buch und diese Ankündigung. Ich dachte mir so, oh, klingt das ätzend? So richtig lang. Also ich hatte keinen Bock auf dieses Buch aufgrund dieser Ankündigung heraus. Hätte ich das nicht genommen. Aber irgendjemand meinte, ah, ich kenne diese Autorin, die schreibt gute Theaterstücke. Sie schreibt gute Theaterstücke. Ich habe ein paar gelesen. Wir nehmen das. Und dann habe ich es gelesen und dachte so, ist ja verrückt. Das ist ja pure Wahnsinn, was diese Frau da macht.
Es ist ja auch ziemlich beeindruckend, ne? Weil es ihr Debütroman ist. Also ich meine, klar, sie hat Theaterdinge davor geschrieben, aber für ein Debütroman ist es trotzdem ein wirklich, wirklich gutes Buch.
Ich bin einfach total davon geflasht, ich muss dieses Wort einmal benutzen, wie schafft man es, die Frage nach der Geschlechtsidentität, denn das passiert ja dann auch so ein bisschen, also Ali trifft dann in so einem Club jemanden.
Kato.
Genau, wo es dann auch heißt, okay, ich bin eigentlich gar keine Frau, ich bin eigentlich ein Mann. Also erstmal biologisch ist sie noch eine Frau, aber sie wird dann halt zum Mann und wird dann auch konsequent er genannt. Das finde ich übrigens sehr stark, dieser Wechsel zum er, dass das so konsequent durchgesetzt wird. Und man hat im Hintergrund nichts, ja, natürlich ist das ein er. So diese Frage, und das ist ja auch hochaktuell und sehr komplex, finde ich. Und sie schafft es, diese Debatte um Geschlechteridentität zu verknüpfen mit Judenhass im kommunistischen Russland. Also stell dir mal vor, du müsstest jemandem sagen, ja, ich habe ein Buch, da geht es um Judenhass in Russland und um Queerness in der Türkei. Da wird doch jeder denken, hä?
Ja, auf den ersten Blick ist es sehr weit auseinander. Ja, gut.
Und das ist total verrückt.
Sag doch mal, was genau fandest du denn dann am beeindruckendsten daran? Oder ist es diese Vernetzung von ganz vielen Themen?
Ja, absolut. Dass sie schafft, diese ganzen Themen zusammenzubringen und man nicht das Gefühl hat, und ich bin jemand, der, glaube ich, schnell das Gefühl hat, okay, das ist total überfrachtet oder überkonstruiert, das Gefühl hat man nicht, ist total flüssig, gehen diese Themen ineinander über und stehen total gleichberechtigt nebeneinander. Und das finde ich halt irgendwie, weiß ich gar nicht, ich weiß nicht, wie man das hinkriegt. Das ist so genial konstruiert und auch gut geschrieben, das muss man ja dazu sagen. Also es liest sich halt auch flüssig weg. Man hat jetzt nicht das Gefühl, da wird einem jetzt irgendwie was vorgeknallt und jetzt theoretisiert und jetzt werden hier, die schafft es halt auch zum Beispiel jetzt dieses ganze, diese ganzen Geschichten in Russland, das sind dann so, jetzt hier von ihren Ur-Urgroßeltern und den Urgroßeltern und so weiter und so fort und schafft es halt diese Leben so in 30 Seiten zu beschreiben, also auf die Konflikte dann auch zuzuspitzen. Und dann hat man auch wirklich das Gefühl, man versteht irgendwie, was deren Probleme sind. Also man hat das Gefühl, man versteht diese Zeit und diese Probleme mit zum Beispiel dem Antisemitismus, der da irgendwie sehr, also der Kommunismus behauptet ja, okay, alle sind gleich, aber irgendwie sind offensichtlich die Juden nicht gleich genug und das schwebt halt so mit. Und dann schwenkt sie aber immer wieder zurück in die Türkei, wo es dann halt um diese Gezi-Park-Proteste geht, wo sie dann in diesem Club ist und diese Menschen kennenlernt und sich selber dann auch die Frage stellt, bin ich jetzt eigentlich noch eine Frau? Das ist mir auch sehr spannend, dieser Aspekt Zwilling, weil es dann irgendwie so eine ganz, ganz besondere, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon so sagen soll, aber diese Beziehung zu Anton, die sie dann trotz seiner Abwesenheit oder gerade wegen seiner Abwesenheit entwickelt, ist ja auch total spannend. Also diese Identitätsfrage, die dahinter steckt, die ist ja auch so, die ist so groß und die ist so, sie beantwortet sie natürlich nicht, aber sie stellt sie so gut. Das regt halt irgendwie echt zum Nachdenken an.
Ich glaube, ich habe dazu ja eine Sache, die, was das beides, was du gerade angesprochen hast, diese Familiensache und die Identitätssache so ein bisschen verbindet. Ich habe mich nämlich, ich habe das Buch dann nämlich nochmal gelesen, nachdem ich fertig war, also ein bisschen später. Und ich habe mich beim ersten Mal lesen, ich habe es total gerne gelesen und ich habe auch, obwohl ich kein Fan von Familienromanen bin und immer ein bisschen genervt bin, wenn es heißt, ich erzähle die Geschichten von vier Generationen.
Oh ja, ich auch. Ich hasse Familienromane. Ja,
weil eigentlich ich immer die Orientierung verliere und dann nicht richtig aufpasse, weil ich weiß, es gefällt mir nicht so gut. Und
die sind so trocken.
Ja.
Die sind oft so trocken.
Und das war hier überhaupt nicht so. Also ich habe auch diese 30-seitigen Einschübe über ihre Urgroßeltern total gerne gelesen. Aber ich habe mich beim ersten Mal lesen schon gefragt, und warum erzählt sie mir das jetzt? Ich finde es so spannend, was sie gerade in der Türkei und in Istanbul erlebt. Warum erzählt sie mir jetzt von ihren Urgroßeltern? Also klar, auch eine gute Geschichte, aber ich habe die Verbindung nicht gesehen. Und das ist, glaube ich, die Sache, die mir in dem Roman am besten gefallen hat, dass es ja eigentlich ein bisschen wie bei den Kieferninseln auch so eine Identitätssuche ist und so ein bisschen so Identität in der Krise und jemand versucht rauszufinden, wer sie oder er eigentlich ist. Und hier ist es aber so dieser komplett andere Ansatz, während es bei den Kieferninseln ja um diese Sache mit innerer Einkehr geht und so sich mit eigenen Gefühlen auseinandersetzt, vielleicht auch mit unterbewussten Dingen, ist es hier ja so die These, die aufgestellt wird, dass man nicht rausfinden kann, wer man ist, wenn man nicht weiß, wer die eigene Familie ist. Und dass es sehr viel, genau, dass es sehr viel darum geht, auch wenn ich versuche, mich davon freizumachen, wie sehr mich Familiengeschichte und Herkunft prägt. Und das fand ich super spannend und es macht dann natürlich auch alles Sinn, weil sie irgendwann darauf kommt, ich kann nicht wissen, wer ich bin, ohne meine Familiengeschichte zu kennen und ich weiß total wenig darüber und ich kann auch nicht ohne das leben. Sie sagt dann auch an irgendeiner Stelle, dass sie sehr große Angst davon hat, so zu werden wie ihre Eltern, obwohl sie ja total weit weg von ihren Eltern ist und auch gar keinen großen Kontakt mehr mit denen hat und das fand ich einen sehr, 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 sehr spannenden Ansatz da. Und dann macht es natürlich auch Sinn, dass ihre ganze Familiengeschichte wieder erzählt, weil sie das rausfinden muss. Und das, ja, hat mir sehr gefallen.
Ja, das ist halt auch super geschickt gemacht. Und jetzt, wo du schon ansprichst, ne, wie weit sie weg ist, ne, ich fand auch total spannend diese Momente, wo, ich glaube, sie ruft ja dann auch ihren Vater an und sagt, ich bin jetzt übrigens keine Frau mehr. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie das war oder ob das ihr
Freund war. Ich glaube, das war Kato, der das gemacht hat.
Genau, Kato hat das gemacht. Und er sagt das quasi. Und der Vater legt einfach auf und Kato redet trotzdem einfach weiter. Das war so ein emotionaler Moment, wo man auch irgendwie, also es ist ja immer schwer, sowas zu sagen, aus so einer Position wie meiner heraus, der ich ja nicht mit solchen Problemen konfrontiert bin, mit solchen Herausforderungen oder Entscheidungen. Aber man hat das Gefühl, man hatte so richtig verstanden, worum es da auch wirklich geht, irgendwie. Es war so eigentlich nur eine kleine Szene, aber die war so stark, dass mir offensichtlich im Gedächtnis geblieben ist. Egal, wer das jetzt gemacht hat, aber der Vater legt dann einfach aus, ohne irgendwas zu sagen. Und er redet einfach weiter, weil irgendwie liebt man seine Eltern ja trotzdem noch, auch wenn die dann vielleicht irgendwie enttäuscht sind. Und die sind enttäuscht, weil sie dich ja auch noch lieben. Und ach, das ist so stark. Und er hat dann auch wieder diesen Moment, Familie, wo komme ich her? Und selbst wenn ich einen Bruch habe mit der Familie, dann ist es trotzdem noch meine Familie. Und ich habe immer noch die Verbindung. Und man ist nie ganz, dieser Bruch ist nie ganz da. Das fand ich irgendwie auch ziemlich ziemlich stark, ja.
Ja, und auch wie das halt auch mehrere Figuren feststellen, weil Ali ja auch die Momente hat, dass sie davon erzählt, wie sie in ihrer Kindheit halt immer sich lieber irgendwie Jungsklamotten angezogen hatten, wie alle Frauen in ihrer Familie halt sich immer über sie lustig gemacht hatten und meinten, du kannst dich deine Haare abschneiden, das ist dein Zeichen als Frau. Und sie dann meint, aber was ist, wenn ich keine Frau sein will? Und sie die dann fragen, naja, was ist die Alternative? Wirst du ein Elefant sein? Und man sich denkt so, das muss ganz, ganz schön schwierig sein.
Und das sind so aktuell, ich habe neulich erst hat mir jemand auch gesagt, naja, da ist man als Junge und will mit Puppen spielen auf dem Dorf und da heißt es gleich, ja, was willst du Mädchen sein? Da geht es ja nicht mal um Geschlechteridentität, da will man als Junge vielleicht einfach nur mit Puppen spielen. Ist ja vollkommen okay, deswegen wird man ja nicht gleich zum Mädchen. Also dass da manchmal noch so komische,
Geschlechterstereotype
Ansichten. Gibt. Ja, genau, das ist total faszinierend und das schwingt da halt auch alles so mit. Deswegen finde ich das so großartig, dass sie es halt schafft, dieses wo komme ich her, Identität, aber auch mit Geschlechteridentität verbinden. Das ist nämlich, glaube ich, nicht so leicht, wie sich das liest. Weil das muss man ja sagen, es liest sich ja auch leicht. Es liest sich ja nicht konstruiert. Es liest sich so total flüssig weg.
Ja, ich habe mich tatsächlich an einer Stelle so ein bisschen, wenn wir da gerade über diese ganze Geschlechtersache reden, ein bisschen, ich glaube, wir können das verraten, dass Ali in ihrer Suche nach Anton irgendwann sich anfängt, Testosteron zu spritzen und möchte, dass Menschen sie mit Anton ansprechen und so ein bisschen selber zu Anton wird. Und ich habe mich da ein bisschen gefragt, wie gut ich, also ob das so unbedingt nötig gewesen wäre, weil während es bei Kato ja schon immer so darum geht, dass es halt seine Identität ist, dass er sich eben als Mann fühlt, hatte ich manchmal bei Ali das Gefühl, es ist halt so ein bisschen so ein Experiment. Und auch als Kato sie einmal darauf anspricht, warum sie das macht, zuckt sie irgendwie so mit den Schultern und meint, naja, war halt irgendwie so ein Versuch. Und es klingt so ein bisschen an, war halt ein Versuch, Anton zu finden, einfach zu ihm zu werden. Und wo ich mir ein bisschen dachte, das ist ja schon, also es ist für Transmenschen ja schon ein großes Ding meistens tatsächlich, so an den Punkt zu kommen, wo man entscheidet, ich möchte irgendwie das andere Geschlecht sein. Und ich hatte mir zwischendrin ein bisschen gedacht, ob es nicht ein bisschen bagatellisiert wird, indem sie es halt einfach so als ein Mittel zum Zweck verwendet, ihren Bruder zu finden. Also es funktioniert in dem Roman total gut, aber ich hatte auch so ein bisschen ein seltsames Gefühl dabei, was ich nicht so richtig einordnen konnte. Wo ich mir dachte...
Das finde ich ja jetzt eigentlich... Ich verstehe, glaube ich, weil du denkst, okay, sie macht das jetzt irgendwie aus dem falschen Grund heraus, in Anführungszeichen.
Nee, nicht aus dem falschen Grund, aber auch als sie entscheidet, als sie dann zu Kato sagt, ich will mir auch Testosteron spritzen, kommt danach so ein Absatz, wo irgendwie steht, ja, ich hatte da gar nicht so genau drüber nachgedacht, das war so voll die spontane Entscheidung und es kam wie so ein Vogel aus mir rausgeflogen, wo ich mir dachte, das ist ein bisschen einfach. Also dadurch, dass alles andere in diesem Buch halt irgendwie so viel tiefer ist, kam mir irgendwie gerade so in den Sinn, ein bisschen
einfach. Aber ich glaube, das wird ja dadurch relativiert, dadurch, dass man ja Kato hat, bei dem das ja wirklich irgendwie eine Entscheidung ist, wo man auch dann vorgeführt bekommt, okay, es ist jetzt auch nicht einfach, sich das zu spritzen, das tut weh, das ist anstrengend auf eine gewisse Art und Weise.
Und er erlebt ja auch Anfeindungen deswegen.
Ja, genau. Also ich glaube, diese Schwierigkeit, die wird da schon irgendwie verarbeitet, aber das stimmt natürlich, dass es in dem Moment vielleicht auch so ein bisschen darum geht, um genau diesen Zwillingsmoment zu haben, so von wegen, Ali versucht halt Anton zu finden und weil sie nicht anderes kann, versucht sie halt selbst zu Anton zu werden.
Ja, weil als Motiv fand ich das irgendwie sehr stark, weil dass sie nach Anton sucht, sie sucht ja gar nicht, ich hatte das Gefühl, sie sucht gar nicht so sehr nach Anton als Person, sondern sie sucht vielmehr nach ihrem Orientierungspunkt, weil in allen Kindheitsgeschichten geht es darum, dass sie sich an ihm orientiert und dass sie lacht, wenn er lacht und dass sie wütend ist, wenn er wütend ist und dass er die Sache ist, die sie irgendwie, die einzige Konstante in ihrem Leben, indem sie irgendwie von Russland nach Deutschland und dann durch verschiedene Gemeinschaftsunterkünfte tingeln, bis sie irgendwann in irgendeiner Wohnung landen, wo sie dann auch nicht so richtig akzeptiert wird in der Schule und die einzige Konstante aus ihren Eltern, mit denen sie nicht so positive Gefühle verbindet, ist halt Anton. Und ich glaube, sie sucht vielmehr diesen Orientierungspunkt und gar nicht so sehr ihren Bruder als Person. Und dann macht es natürlich Sinn, zu versuchen, der eigene Orientierungspunkt zu werden. Also als Motiv finde ich das, wie gesagt, sehr, sehr nett.
Ja, ist eigentlich, also das Motiv ist halt so alt, deswegen hat mich nämlich diese Ankündigung im Vorschauheft so abgeschreckt. So dieses, ja, okay, Zwillinge fühlen so im gleichen Schlag und so. Das ist so... Ja, bemüht, aber ich finde, das kommt in diesem Roman nicht so, das steht nicht so, weiß ich nicht, das passiert nicht so krass auf der Oberfläche. Ja. Das passiert so schön untergründig und deswegen deswegen funktioniert es überhaupt.
Aber ich glaube, deswegen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es hätte diese, dass sie zu Anton wird, gar nicht so unbedingt gebraucht, weil es so schön untergründig mit der ganzen Familiengeschichte ist, dass das so ein bisschen wie ein Versuch klingt, den sie anfängt und am Ende aber so ein bisschen präsentiert wird, wie als die Sache, mit der sie sich jetzt so wohlfühlt. Dabei hatte ich das Gefühl, so was sie näher an ihre Identitätssuche gebracht hat, war gar nicht unbedingt zu Anton zu werden, sondern vielmehr zu realisieren, dass ihre Familiengeschichte so wichtig für sie ist. Und vielleicht ist es deswegen, weshalb ich das Gefühl hatte, man hätte das nicht unbedingt gebraucht, weil der Rest stark genug war.
Ja, ist ein guter Einwand tatsächlich, weil es eigentlich auch, es klingt vielleicht auch ein bisschen nach einer simplen Erklärung für diesen Willen, zum Mann zu werden. Weil es gibt ja ganz oft so dieses, ja, Menschen mit Geschlechter-Identitätskrisen haben diese Krisen, weil sie Probleme mit Bezugspersonen hatten in ihrer Kindheit, weil sie keine richtige Vaterfigur hatten oder eben sowas mit dieser Zwillingsgeschichte. Ist vielleicht simpel, aber wie gesagt, dadurch, dass das nicht so obergründig passiert oder so einen erklärerischen Ton hat, funktioniert es. Aber ich verstehe natürlich diese Bedenken. Hatte ich vorher noch nicht so gesehen, aber jetzt, wo du sie sagst, erkenne ich sie und kann sie durchaus nachvollziehen.
Aber trotzdem kann man, glaube ich, insgesamt sagen, dass es ein Buch ist, das sich sehr gut liest, das sprachlich sehr gut ist. Und es ist ja, während ich tatsächlich auch bei den Kieferninseln danach nicht das große Bedürfnis hatte, mir Japan anzugucken, habe ich nach dem Buch das sehr große Bedürfnis, mir Istanbul anzugucken, weil die Stadt einfach sehr, sehr schön beschrieben wird. Und das Gefühl dort, in dem Buch zumindest, nach einem sehr guten klingt.
Wo man sich natürlich die Frage stellen kann, ob diese Reiseführerqualitäten wirklich Qualitäten eines Romans sein müssen. Aber ich stimme natürlich zu.
Es ist ein netter Bonus.
Ja, okay. Das ist natürlich ein total großartiges Buch, das man meiner Meinung nach nicht nur lesen sollte, sondern eigentlich lesen muss, weil es irgendwie diese handwerkliche Verknüpfung so großartig ist. Und auch, also auch dieser Gedanke, Antisemitismus in Russland ist ja auch nicht so gut aufgearbeitet, kann man da auch irgendwie, finde ich auch ein sehr spannender Einblick. Außer sich von Sascha Mariana Salzmann erschien bei Suhrkamp. Aber wir sind jetzt noch nicht ganz am Ende. Ich würde jetzt nämlich noch, also Salzmann wäre mein Favorit. Wenn man jetzt diese 6 Bücher, ich kann sie ja vielleicht noch mal ganz kurz nennen, ich habe sie nämlich tatsächlich neben mir stehen. Also nicht alle 6, nur 5 von den 6, aber immerhin. Auf der Liste stehen nämlich noch Robert Menasse, Die Hauptstadt, von Franz Zobel, Das Floß der Medusa, von Gerhard Falkner, Romeo und Julia, Romeo oder Julia, und von Thomas Lehr, Schlafende Sonne. So ein bisschen absurd. Also genau, Salzmann wäre unter diesen Büchern mein Favorit.
Was wäre denn das Buch, wo du sagst, du würdest dich sehr ärgern, wenn es gewinnen würde?
Das ist eine gute Frage. Also ich muss ganz ehrlich, Kieferinseln finde ich jetzt, ist so ein schönes Buch, aber irgendwie finde ich jetzt den Preis nicht verdient, weil dazu ist es irgendwie, du hast ja schon gesagt, es ist halt kein Buch, das man lesen muss. Also ich finde es halt teilweise ein bisschen zu banal dafür, dass es dann diesen hochdotierten und sehr aufmerksam heischenden Preis bekommt. Ich finde auch Gerhard Falkner irgendwie nicht so brauchbar. Also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht alle Bücher durchgelesen. Ich habe es ja schon erwähnt, ich habe die bloß alle angelesen. Aber ich hatte so das Gefühl beim Lesen von Romeo oder Julia, dass Apokalypse natürlich viel spannender war. Es ist eigentlich auch komisch, dass so ein Jahr nach so einem krassen Roman gleich noch ein Roman rauskommt. Also da fragt man sich, okay. Gut, er hat lange Zeit nichts geschrieben, also vielleicht hat er einfach noch 5 Bücher in der Schublade liegen, die er jetzt einfach alle nacheinander jetzt fertig macht. Das ist natürlich auch eine Taktik. Fand ich dann quasi einfach nicht so stark. Und ich glaube, es hat halt auch ein bisschen was von dem, was man ihm schon beim ersten Roman vorgeworfen hat. Das ist nämlich so ein bisschen, er fühlt sich halt selber so gut darin, so intelligent zu sein, wenn man jetzt so seine Sprache mitbekommt, wie er schreibt. Und auch diese Selbstreflexion, es geht ja auch um einen Autoren, der da irgendwie so ein bisschen durch die Welt tingelt und sich fragt, warum er das jetzt eigentlich macht. Und das ist halt ein bisschen schwierig. Also gerade am Anfang ist auch ein bisschen viel zu viel Sex und so.
Ich habe auch in anderen Besprechungen gehört, dass es anscheinend ein sehr, sehr ein Männerbuch ist, das sich sehr herablassend über Frauen äußert, wo ich mir auch immer denke, naja, muss man nicht unbedingt belohnen.
Ja, nee, also fand ich jetzt nicht so. Ja, die anderen Bücher, die sind, glaube ich, auch ziemlich stark. Also am wenigsten habe ich tatsächlich von Menasse gelesen. Ist natürlich irgendwie schön. Ist natürlich lustig und ist auch irgendwie relevant. Aber ich finde, ich weiß nicht, es ist halt irgendwie vielleicht zu leicht und irgendwie auch ein bisschen zu, also es wäre auch zu naheliegend. Jetzt einfach so ein Roman, der von vornherein schon sagt, okay, es geht um die EU und die EU hat Probleme. Deswegen ist das jetzt total aktuell. Das Buch der Stunde, wie man das immer so schön nennt, finde ich jetzt, glaube ich, auch nicht so ganz. Es ist zwar irgendwie, schön zu lesen, aber es ist jetzt
ein bisschen einfach.
Ja, genau, wahrscheinlich ist es das. Thomas Lehr wird ja auch total als Favorit gehandelt.
Ja, hast du das Buch denn verstanden?
Also, ich habe das Buch angefangen zu lesen. Ich bin weiter als 4 Seiten gekommen, kann ich schon mal stolz berichten.
Nicht so schwer.
Und dachte mir dann so, hä? Was ist hier los? Und immer, wenn ich mir sowas bei Büchern denke, dann schlage ich meinen Laptop auf und google, das ist ja der Vorteil unserer heutigen Zeit, und lese mir irgendwelche Kritiken durch, in der Hoffnung, dass ich da irgendeinen Schlüssel finde, der mir den Zugang zum Werk erleichtert. Und dann lese ich weiß gar nicht, ich glaube, es war Zeit oder die Welt, keine Ahnung. Ich glaube, es war die Zeit. Und dann stand, ja, man kann dieses Buch einfach nicht verstehen. Ich glaube, so, okay, es liegt nicht an mir.
Gut, dass es dann nominiert für Preise ist, wenn Menschen es nicht verstehen.
Naja, es ist, man merkt dann schon so im Nachhinein, also es geht halt wenig um die Geschichte, die sich da ereignet, sondern auch ganz viel um Gefühl und sich die Welt sozusagen auch ein bisschen sprachlich zu eignen. Ich finde das schon ein starkes Buch, so wie es sich liest, so von der Sprache. Es ist eine ziemlich, ziemlich gute Sprache, finde ich. Und ich habe auch das Gefühl, so der Ansatz, die sind ja in so einer Bildergalerie, Vernissage, und warten, dass jemand kommt und so ein Lehrer und so weiter und so fort. Man hat das Gefühl, diese einzelnen Kapitel, die übrigens innerhalb keine Absätze haben, deswegen ist es ein bisschen anstrengend zu lesen. Aber es gibt schlimmere Bücher, was das angeht. Die haben nämlich dann gar keine Kapitel, sondern die haben einfach nur keine Absätze.
Ja, das und ist immer Kapitel. Nervig.
Ja, es kann aber auch spannend sein. Ich sag mal, wer denkt schon mit Absätzen? Das ist natürlich der Gedanke dahinter. Hm. Aber man hat das Gefühl, dass diese einzelnen Kapitel so wie Gemälde in dieser Galerie sind. Und man geht dann quasi durch diese Galerie und diese Bilder werden irgendwie zur Sprache und man guckt dann quasi so wie durchs Bild durch in die Gedanken, die im Bild stecken. Und das ist schon spannend. Aber um diesen ganzen Favoritengedanken irgendwie mal so ein bisschen abzukanzeln, es ist halt viel zu kompliziert. Mhm. Dafür, dass der Anspruch dieses Preises natürlich auch ist, Leute dazu bewegen, okay, das ist ein gutes Buch, das kann man lesen. Das trifft halt auf dieses Buch überhaupt nicht zu. Man kann das halt nicht lesen. Da braucht man halt, man braucht viel Zeit. Das ist ein dickes Buch. Und dann steht halt überall, ja, lest es am besten zweimal. Das gefällt mich auch. Man muss es vielleicht zweimal lesen, um es wirklich zu verstehen. Und das kann man halt irgendwie, weiß ich nicht, das finde ich halt so krass, dafür, dass es halt dafür da ist, dass Leute zum Lesen animiert werden sollen.
Ja, das also soll ja nicht zu so einem intellektuellen Buchclub werden.
Ja, genau, genau. Also ich finde es teilweise zu intellektuell. Es hat bestimmt Preise verdient, aber vielleicht nicht unbedingt diesen Preis. So, vielleicht mal zusammengefasst. Das Los der Medusa ist natürlich auch ein ziemlich spannendes Buch, finde ich auch vom sprachlichen Ansatz total spannend, weil er irgendwie... Er ist total in diesem damals, wo das passiert ist, dieses schreckliche Ereignis mit der Medusa, was ja irgendwie, weiß ich nicht, wirklich die Grenze der Menschlichkeit. Und deswegen ist es ja auch total heutig, weil dieses Mittelmeer und Schiffsunglücke, und er schafft es halt irgendwie ganz geschickt durch die Sprache, weil er mal sagt, okay, wir gucken da jetzt hin. Du hast ja schon erwähnt, es ist ja dieses Gemälde, worauf er sich auch bezieht. Man hat das Gefühl, er nimmt nicht das Gemälde, sondern halt tatsächlich das Ereignis als Hintergrund, aber nutzt es halt tatsächlich als bildliches, also als Folie, um dann halt so bestimmte Sachen da rein zu zoomen und da rein zu gucken. Und das ist schon ziemlich gut gemacht. Aber nicht so gut wie Salzmann, finde ich.
Okay,
und es hat natürlich auch den klaren Nachteil, in Anführungszeichen, dass es Herbstbücher bei diesem Preis natürlich in der Regel leichter ja, haben stimmt. als Frühlingsbücher. Und Franz Hobel ist mein Frühlingsbuch. Und ja, es ist mir manchmal auch ein bisschen zu historisch. Das ist halt einfach so Geschmackssache. Ich mag es halt nicht so. Es ist halt schon irgendwie ein bisschen ein historischer Roman. Ich würde es nicht so einordnen, weil dazu ist einfach die Sprache zu krass. Die zu krass immer wieder ins Heute. Aber Sascha Mariana Salzmann ist da halt stärker an uns dran, sozusagen. Deswegen finde ich, hat sich den Roman verdient.
Okay, also Meinung. Du hast sehr klare Meinungen, wer diesen Preis gewinnen sollte.
Ja, muss man ja mal so tun, immer, wenn man so Literaturkritik macht, muss man ja immer auf den Putz hauen, sonst will er ja keiner hören.
Aber ja, nach dem, was ich bisher über alle Bücher gehört habe, würde ich es auch Salzmann sehr, sehr gönnen, diesen Preis zu gewinnen.
Okay, dann würde ich sagen, mit diesem Fazit beschließen wir diese Folge Schräglesen hoch 2, die mal wieder zu lang geworden ist, aber ups. Okay, wir haben ja zwischendurch noch 6 Bücher diskutiert.
Ja, das stimmt.
Also finde ich, ist das total gerechtfertigt. genau, und ob wir wirklich richtig lagen, das wird uns dann die Jury in Frankfurt sagen. Und dort werde ich auch wieder unterwegs sein, um spannende Autoren zu treffen, zum Beispiel den Shortlist-Kandidaten Thomas Lehr. Und wenn ihr das hören wollt oder mehr zu aktuellen Büchern oder außergewöhnlichen Videospielen lesen möchtet, dann geht auf schräglesen.de und von dort aus könnt ihr uns auch auf Twitter, Facebook und Instagram folgen. Ich hoffe, wir haben euch Lust aufs Lesen gemacht und auf die anstehende Preisverleihung angemessen vorbereitet. Am Mikrofon verabschieden sich Thilo Körting
und Lara Lorenz.
Habt einen wunderschönen Tag und macht's besser.
Schräglesen Hof 2. Die Bücherdiskussion.